In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch misshandeln. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlang es nicht zurück. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr etwas zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden, in reichem, vollen, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, verwenden wir eigentlich für den Frieden so viel Energie und Originalität wie für den Streit? Diese Geschichte von David und Saul hat mich schon als kleiner Junge beeindruckt, nicht nur, weil sie spannend war, sondern weil sie es blieb. Ein getöteter Saul? Nun gut, so endeten viele Geschichten. Aber ein verschonter? Wie würde Saul auf seine Verschonung reagieren? Davids Gewaltfreiheit war nicht schwächlich. Sie war gewappnet. Sie kannte auch Aggressives. Er dringt in eine Höhle ein, ins Lager des Feindes. Aber David wird deswegen, selbst gegen den Rat des Gefährten, nicht zum Mörder. Und die Geschichte macht klar, hier geschieht etwas um Gottes Willen, damit nicht David siegt, sondern Gott in Saul siegen kann, indem Saul einsichtig wird. Feindesliebe kann durchaus wehrhaft sein, klug und kühn daherkommen. Und Feindesliebe will Gott den Sieg lassen. Dieser Abschnitt bei Lukas nennt sich Feldrede. Seine Entsprechung bei Matthäus ist die sogenannte Bergpredigt. Ein Politiker hat einmal von ihr gesagt, mit ihr könne man nicht regieren. Aber so muss man entgegnen, ohne die Bergpredigt geht es schon mal gar nicht. Man denke nur einmal, Jesus hätte das glatte Gegenteil gesagt: Hasst eure Feinde. Tut denen Böses, die euch hassen. Verflucht die, die euch verfluchen. Gebt niemand, der euch bittet, und macht kurzen Prozess. Sofort wird klar, dass es so gar nicht gehen kann. Es gab mal so einen Messias in Deutschland, der das zum Programm gemacht hat. Auch darin liegt die Vernunft der Feindesliebe, dass es eben andersherum gar nicht gehen kann. Das Gegenteil der Bergpredigt kann nie zur Forderung werden. Der Politiker hat in einem anderen Sinne recht und es vielleicht auch so gemeint, sie kann nicht einfach von allen gefordert werden. Es geht bei ihr nicht um eine Staatsethik. Es geht überhaupt nicht um eine Ethik in diesem Sinne. Es geht darum, dass wir, die wir uns Christen nennen, den nachahmen, von dem wir stammen und zu dem wir einmal gehen. Sie verlangt also Glauben und Hoffnung. Weil du ihm ähnlich sein willst, Kind Gottes, richte nicht. Schlage nicht einfach zurück. Lass doch Gnade vor Recht ergehen. Es geht um eine Bereitschaft zu einer Liebe, die die eigene Schwachheit kennt und die Angst, aber nicht von vornherein eine Grenze des Unzumutbaren setzt. Keine Grenze des Zumutbaren setzt, so. Die Frage ist, soll man das immer tun? Die Antwort ist ebenso einleuchtend wie anspruchsvoll, weil Gott es tut, wirst du es nicht immer tun können. Aber du kannst dich danach ausstrecken, weil du Kind des Höchsten sein willst. Muss man es immer tun? Ist das immer der richtige Weg? Ich will nicht einmal behaupten, man könne das immer so tun. Ich kann es nicht immer. Und ich will auch nicht sagen, dass es immer richtig sei, wenn die andere Seite daraus falsche Schlüsse zieht. Aber auch so wäre zu überlegen, muss ich jetzt das Gegenteil leben? Muss ich böse werden, weil ein anderer so zu mir ist? Muss ich hartherzig werden, wenn irgendjemand einmal meine Hilfe ausgenutzt hat? Soll ich keinem Bettler mehr etwas geben, weil unter den Bettlern irgendwo ein Betrüger ist oder einer zu einer Bande gehört? Ich meine, wir können an den Worten Jesu festhalten aus einem guten Grund, weil wir das Gegenteil oft genug schon ausprobiert haben und seine Wirkungslosigkeit vollständig erwiesen ist. Warum es also nicht einmal versuchen auf die Art der Kinder Gottes? Das Leben kennt Wunder. Einer der meistgelesenen israelischen Dichter ist Jehuda Amichai. 1924 ist er als Ludwig Pfeuffer in Würzburg geboren und 1935 nach Palästina ausgewandert. Er war zuerst General im Palästinakrieg, trat für die Unabhängigkeit Israels ein und wurde später dann zu einem Anwalt des Friedens und der Aussöhnung im Nahen Osten, der eng mit palästinensischen Autoren zusammenarbeitete. Von ihm stammt dieses Gedicht, der Ort, an dem wir Recht haben. An dem Ort, an dem wir Recht haben, werden niemals Blumen wachsen im Frühjahr. Der Ort, an dem wir Recht haben, ist zertrampelt und hart wie ein Hof. Zweifel und Liebe aber lockern die Welt auf wie ein Maulwurf, wie ein Pflug. Und ein Flüstern wird hörbar an dem Ort, wo das Haus stand, das zerstört wurde. Jehuda Amichai, an dem Ort, an dem wir Recht haben, werden niemals Blumen wachsen. Es lohnt sich, immer wieder einmal für den Frieden mehr Fantasie und Energie aufzubringen als für den Streit. Diese Fantasie in uns hat einen Namen, Heiliger Geist. Und sie sucht einen Ort, an dem sie mit uns wirken kann. Amen.